Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen, mein Name ist Oliver Jeske und mein Gesprächspartner heute ist Dr. Reinhard Schink. Er ist der Vorstand der Evangelischen Allianz in Deutschland. Reinhard, dieses Jahr, die Allianz Gebetswoche, die am Sonntag beginnt, trägt das Motto Hope, übersetzt also Hoffnung. Wann hast du denn zuletzt in den letzten Tagen, letzten Wochen, vielleicht im zurückliegenden Jahr besonders Hoffnung gebraucht, ganz persönlich?
Lieber Oliver, im letzten Jahr habe ich an ganz, ganz vielen Stellen und Lebensbereichen Hoffnung gebraucht. Da ist natürlich zunächst mal die Evangelische Allianz selber. Wir sind eine Einheits- und eine Bekenntnisbewegung. Und da bleibt schon über der angesichts der Entwicklungen in den Gemeinden und in der Gesellschaft die drängende Frage, gibt es denn genug Menschen noch, die sich zu dieser Berufung dazustellen oder gewinnt die Polarisierung mit den so einfach scheinbar einfachen Antworten? Oder wenn man ans Evangelische Allianzhaus denkt, da haben wir in den letzten Jahren eine neue Hausleitung gebraucht, da war eine ganze Menge an wirtschaftlichen Herausforderungen, unter anderem durch notwendige Investitionen. Und dann, wenn wir jetzt mehr auf den privaten Lebensbereich uns als Familie schauen, da waren die Belastungen und Anforderungen auch durch die Verantwortung mit der Evangelischen Allianz in den letzten Jahren viel, viel höher als alles, was ich bislang von der Wirtschaft kannte. Und da war dann schon die Frage, oder als die Frage an uns herangetragen worden ist, ob wir nochmal eine neue Runde in dieser, eine neue Legislaturperiode machen bei der Evangelischen Allianz, ob wir uns das vorstellen können oder nicht. Und als meine Frau und ich uns dann durchgerungen haben zu sagen, doch, wir wissen zwar nicht genau, wie wir die ganzen Herausforderungen dann stemmen können und ein Ja dazu gefunden haben, im Vertrauen auf den Herrn Jesus zu sagen, du trägst uns da schon irgendwie durch, dann ging die Herausforderung erst richtig los, weil die ganze Menge an Unvorhergesehenem plötzlich kam. Das kam uns vor wie so eine Welle, die über uns hereingebrochen ist. Und das waren alle Situationen, wo wir gemerkt haben, da brauche ich Hoffnung, um angesichts dieser Herausforderung nicht einfach zu kapitulieren.
Was sind denn Quellen der Hoffnung für dich? Wo schöpfst du Hoffnung?
Also ich bin sehr dankbar, dass ich die Hoffnung bekommen habe, immer wieder durch ein sehr souveränes Eingreifen Gottes, zum Beispiel durch Gebetserhörungen, aber ja, lass mich das große Wort auch hernehmen, auch durch Wunder. Mir kam das manchmal so vor wie so ein augenzwingender Hinweis Gottes, hey Reinhard, du bist doch nicht allein. Ich bin schon mit dabei, ich Gott kümmere mich, ich stehe treu zu dir und zu meinen Berufungen. Und das hat mir, das sind immer wieder solche Situationen, wo dann so ein Hoffnungstank gefüllt wird. Ganz konkret, Blick auf die Evangelische Allianz, waren das ermutigende Rückmeldungen von Geschwistern, dass sie dankbar für den inhaltlich klaren und trotzdem verbindenden Kurs von der Evangelischen Allianz sind. Und außerdem, jetzt gerade weil du gefragt hast, in jüngster Zeit, wir hatten direkt vor Weihnachten ein Seminar, erwartungsvoll 2024, wo es nochmal darum ging, sehr unmittelbar auf Gott zu hören, mit ihm im Gespräch zu sein, auch im Blick auf Deutschland. Und es war eine sehr bewegende Zeit zu merken, Gott ist mitten unter uns. Er redet, er schenkt Gemeinschaft zwischen Geschwistern. Und das sind dann diese Momente, wo ich merke, Hoffnung keimt wieder neu auf, weil wir erleben, wir haben einen lebendigen Gott. Im persönlichen Bereich sind für mich solche Hoffnungsmomente, immer wenn Geschwister wie aus dem Nichts mal anrufen, ich habe da einen Bekannten, der immer wieder für mich betet und sagt, du, heute früh, als ich für dich gebetet habe, ging mir folgender Gedanke durch den Kopf und ich habe den Eindruck, das ist nicht nur mein eigener Gedanke, sondern es ist so, als wenn Gott da reden würde. Und es sind ganz häufig Eindrücke, die sehr konkret in die Situation reinsprechen, von denen der Freund überhaupt nichts wissen kann, weil ich ihm davor nichts erzählt habe, aber die sehr treffgenau sind. Und diese Fingerzeige der Gegenwart Gottes und seiner Liebe zu erleben, er spricht in die Situation rein, er hält es in der Hand, das ist ein unglaubliches Geschenk von Gebet. Gleichzeitig dann auch Gott im befreiten Bereich in Seelsorge zu erleben, dass da Geschwister dabei sind, die auch meine Frau und mich durch diese Fragestellung durchbegleiten. Wie geht es eigentlich, im Glauben miteinander zu leben, gerade in sehr herausfordernden Zeiten, wenn ich ziemlich viel unterwegs bin, also auch auf der ganz praktischen Ebene. das sind alles Momente der Hoffnung, wo ich denke, es ist ein Vorrecht, so in der Gemeinde leben zu dürfen.
Reinhard, jetzt haben wir ein bisschen mehr über das Persönliche gesprochen. Wenn wir mal so den Blick auf Deutschland werfen, dann habe ich den Eindruck, Hoffnung ist eigentlich ein ziemlich rares Gut geworden in unserer Gesellschaft. Jeden Tag können wir Nachrichten schauen, da haben wir die Ukraine, da haben wir Israel und Gaza, Klimakrise beschäftigt uns ständig. Sind Christen, die auf eine bessere Welt hoffen, in irgendeiner Weise eigentlich Träumer?
Nun, wenn Christen die Verbesserung allein aufgrund ihrer eigenen Anstrengungen erwarten, dann würde ich sagen, ja, dann sind sie Träumer. Wenn Christen aber ihre Hoffnung aus einer tiefen Vertrauen auf Jesus gegründet ziehen, dann würde ich sagen, sind sie keine Träumer, sondern sind im Gegenteil sehr bodenständige Realisten. Oder um es vielleicht mit einem Bonmot zu sagen, wer im Reich Gottes nicht mit Wundern rechnet, der ist kein Realist. Und deshalb, glaube ich, geht es im Augenblick darum wirklich, dass wir so eine Ewigkeitsperspektive wiedergewinnen. Und genau darüber geht es ja auch, darum geht es auch bei der Allianz Gebetswoche 2025, wo ein Text aus dem Thessalonikerbrief zugrunde liegt. Und dem ganzen Paulus geht es in dem Brief darum zu sagen, die Wiederkunft Jesu im Blick zu haben und von daher sein Leben zu gestalten, ist die stärkste und nachhaltigste Kraft zur Veränderung von Menschen. Und das beinhaltet dann auch Verhaltensänderungen. Und deshalb diese neue Sehnsucht nach der Wiederkunft und nach dem Wissen, dass wir einen auferstandenen Herrn haben, daraus zu leben. Das ist keine Träumerei, sondern es ist Realismus.
Und wenn ich dich richtig verstehe, ist es aber auch kein Vertrösten sozusagen aufs Jenseits.
Alles andere wie das. Also ich glaube, das ist ein ganz furchtbares Missverständnis und eine Lüge, diese Ewigkeitshoffnung mit dem Vertrösten auf das Jenseits zu diffamieren. Denn wenn wir uns anschauen, was wurde alles darüber möglich, dass Menschen Hoffnung hatten, dass eben nicht alles nur von ihnen abhängt, dass es sich deshalb lohnt, sich zu engagieren. Unsere Welt würde viel ärmer und viel schlimmer dastehen, wenn diese Hoffnung nicht da wäre und das Handeln und das Leben von Menschen heute schon prägen würde. Und übrigens nicht nur heute, das gilt ja auch schon zur Neutestamentlebenszeit. Ich denke gerade an den Jungen mit seinen 2 Fischen und 5 Broten. Wenn er nicht aus der Hoffnung leben würde, zu sagen, mal, vielleicht kann dieser Jesus mit dem kleinen bisschen, was ich habe, was anfangen, dann hätte es das Wunder der Speisung der 5000 nicht gegeben und die Menschen wären hungrig heimgegangen.
Wenn wir mal so ein bisschen aufs Politische schauen, was uns dieses Jahr erwartet. Ich denke, über Politisches sollten wir unbedingt reden, weil wir ja noch die Bundestagswahl im Februar vor uns haben. Ich habe so den Eindruck, und du darfst mir gerne, Reinhard, widersprechen, aber vielleicht würdest du mir auch zustimmen, dass vieles, was wir beobachten, gerade so auch das Abwandern an die politischen Ränder rechts und links, beziehungsweise an neue Gruppierungen, die irgendwelche extremen Haltungen, Positionen vertreten, dass das möglicherweise doch auch etwas mit Perspektivlosigkeit und letztendlich mit Hoffnungslosigkeit zu tun hat, oder?
Da hast du ein weites Themenfeld, das du anschneidest. Aber wir können ja mal schrittweise vorgehen. Ich würde sagen, ja und nein. Also zunächst mal das Abwandern an die Ränder und die Polarisierung. Das betrifft ja nicht nur und das nur in Anführungszeichen den politischen Bereich. Also es ist ein beängstigendes Phänomen, das alle Bereiche unseres Lebens durchzieht. Wenn wir an die Umweltschutzdebatte denken mit den ganzen Klimaklebern, da werden die Polarisierungen größer und das wirklich hilfreiche Ringen um sinnvolle Lösungen nimmt eher ab. Oder wenn man an die Woke- und Cancel Culture denkt, man hält die Spannung der anderen Meinung eigentlich gar nicht mehr aus und muss alles andere dann zur Seite drücken. Oder die Meinung, alles sei erlaubt, wenn man nur das richtige Ziel hat und dass dann Gesetzesübertretungen nur ein Ausdruck von einer besonders hohen Verantwortungsübernahme sei, ist doch nur ein verdrehtes Denken. Oder auch die Polarisierungen in Gemeinden über die verschiedensten Fragen, sei das Lebensstilfragen oder Ethik, Musik- und Gebetsstile, Dogmatik über politische Fragen, unendlich viel. Merkt man, wo die Ränder lauter werden, Polarisierungen da sind. Und das ist dann eben nicht nur die Auseinandersetzung zwischen liberalen und mehr konservativ-theologischen Positionierungen, sondern es umfasst ja unser ganzes Leben. Und da finde ich das schade, dass Gemeinden nicht ein Ort sind, die wie so ein Leuchtturm in dieser aufgeheizten Diskussion dastehen und wo man eine hohe Ambiguitätstoleranz hat, weil man ja um eine wesentlich umfassendere Wirklichkeit weiß, sondern dass häufig Gemeinden eher wie Brandbeschleuniger agieren.
Traurig, dass du das so siehst. Ich meine, in den ältesten Zeiten der Kirche, sprich am Anfang, nach der Auferstehung von Jesus, waren ja die Gemeinden gerade Gemeinden, die unwahrscheinlich pluralistisch aufgestellt waren, mit Menschen verschiedenster Ansichten, verschiedenster Hintergrund, soziale Prägung und dergleichen mehr. Und da hat es auch geknallt, aber irgendwie musste es doch miteinander gehen. Das beobachtest du zurzeit gar nicht.
Gar nicht mehr übertrieben. Aber ich beobachte sehr stark, dass wir hier viel verloren haben, so ein Grund der Mitte. Und dass, wie gesagt, die Ränder im politischen und dann auch im gemeindlichen Bereich lauter werden. In der Gemeinde kann das schon damit zusammenhängen, dass man sein Spezialthema, das einem besonders am Herzen liegt, flugs zu einer Bekenntnisfrage erhebt und dann meint, das mit Zehen und Klauen gegen jeden Abweichler verteidigen zu müssen. Es mag auch damit zu tun haben, dass wir vielleicht eine Herzenshaltung wieder neu gewinnen müssen, vielleicht eine Herzenshaltung der Demut, der Sanftmut, dass wir vielleicht auch weniger darum geht zu sagen, dass wir eine Diskussion gewinnen wollen, sondern das Herz unseres Gegenübers gewinnen wollen. Und das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da eine ganze Menge aus der frühen Christenheit lernen können. Und wie du auch gesagt hast, es war ja nicht so, dass in der ersten Gemeinde alles Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern da gab es auch erhebliche Spannungen, da sind auch die Fetzen geflogen, aber man hat immer wieder den Weg zueinander in die Einheit gefunden.
Könnte da vielleicht gerade die Allianz Gebetswoche eine Chance sein? Denn da bin ich ja herausgefordert, eigentlich mit dem zu beten, der vielleicht überhaupt nicht meiner Meinung ist, mit dem ich sonst vielleicht gar nicht so viel gemeinsam habe, oder?
Absolut. Also die Allianz Gebetswoche und all die anderen Formate, wo Christen zusammenkommen und plötzlich merken, wir definieren uns nicht über die Abgrenzung und über das, was uns trennt, sondern indem wir uns auf die Mitte konzentrieren. Ganz spannend bei der Evangelischen Allianz finde ich, dass wir ja dessen Gründungsimpuls im 19. Jahrhundert war, auch in der Zeit, als es große Spannungen in der Gemeinde Jesu gab, dass dann bei so Weltausstellungen die Christen sich getroffen haben und gesagt haben, lass uns in unserer Unterschiedlichkeit ernst nehmen, uns wirklich da um Fragen auch miteinander ringen, aber die eine Entscheidung treffen, wir reden nicht schlecht übereinander. Und ich glaube, das würde schon in unserem heutigen Klima uns gut tun, wenn wir so eine Entscheidung wieder treffen könnten, dass wir uns umeinander wissen als Geschwister und wir reden nicht schlecht übereinander, auch wenn wir komplett unterschiedliche Meinungen haben. Das würde Diskussionen verlangsamen, es wären weniger Verletzungen da und das wäre ein starkes Zeugnis in die Welt hinein.
Würdest du auch für eine Art Etikette fürs Gebet plädieren? Also, denn ich sag mal, ich kann ja leicht gerade das öffentliche Gebet sehr schnell zu etwas machen, wo ich sozusagen meine Wünsche, meine Meinung, das, was ich möchte, das, was ich denke, das richtig ist, sozusagen öffentlich dem Raum verschaffe und der neben mir knirscht eigentlich mit den Zähnen, während ich das alles äußere. Was empfiehlst du?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Etikette als Wort hernehmen würde. Ich würde gerne noch viel mehr von Herzenshaltung und von Weisheit an der Stelle reden. Und die Mechanismen, die du beschreibst, sind wirklich wahr. Also ganz furchtbar finde ich das, wenn das Gebet plötzlich zu einer Plattform wird, wo man nicht mehr mit Gott redet, sondern eigentlich durchs Gebet dem anderen irgendwie nochmal was mitteilen will. Oder wo Gebet man den anderen dann plötzlich mit vereinnahmt. Ich würde mir eine Herzenshaltung und eine Sensibilität wünschen, da wirklich hinzuschauen, zu sagen, was liegt jetzt Gott am Herzen, wo können wir zusammen drüber beten und auch eine gewisse Gelassenheit, dass ich dann sagen kann, ja, und wenn der eine jetzt gerade ein Gebet formuliert, das ich ganz anders sehe, ich höre es mit und kann dann mein Ding beten, aber nicht, dass das in eine Diskussionsrunde wird, sondern dass wir einfach mit unseren verschiedenen Sichtweisen zu unserem Herrn kommen und wissen, am Ende des Tages wird er das alles zueinander sortieren und die Gebete so beantworten und hören, wie es gut und richtig ist. Vielleicht noch ein Gedanke, uns könnte es natürlich auch helfen, so eine Grundhaltung zu haben, beim Gebet nicht, wir müssten Gott die Welt erklären und was jetzt alles zu tun sei und ihm die ganze Konflikte erklären, so als wenn er das nicht wissen würde, sondern dass wir mehr zu ihm kommen und ihm die Dinge hinhalten und sein Eingreifen, sein Erbarmen bitten und weniger ihm die Lösungsvorschläge präsentieren. Und das würde bedeuten, dass wir ihn da drin natürlich auch als Herrn wieder neu anerkennen.
Erinnert mich auch an so manchen König aus der Zeit Israels, wenn der Druck von außen groß wurde, ich sag mal, die Feinde quasi vor der Haustür standen, dann hat sich da oft entschieden, wie gehe ich voran? Falle ich in Aktionismus oder rufe ich erstmal zum Fasten und zum Gebet auf? Ne? Also da gibt es ja auch historische Vorbilder.
Ja, ich glaube, und das ist schon das erste, die erste Frucht vom Gebet, dann zu erkennen, was ist jetzt wirklich in der jeweiligen Situation gefragt. Wo muss ich mein Heer zusammenstellen, um in deinem Bild zu bleiben? Und wo geht es darum, mehr die Leviten mit den Instrumenten vorzulassen? Wann rufe ich einen Fasten aus und wann mache ich einen Schlachtplan? Das ist ja nicht das eine oder das andere, sondern einer großen Nüchternheit aus dem Glauben raus, aus dem gemeinsamen Hören auf Gott raus, dann die richtigen Schritte zu finden.
Lass uns doch mal ein bisschen träumen, Reinhard. Eine Christenheit in Deutschland, natürlich auch international, aber machen wir es mal fest an unserem Erfahrungshorizont. Eine Christenheit, die mehr betet, die mehr mit dem Eingreifen Gottes rechnet. Was hätte das für einen Impact, sage ich jetzt mal, für unser Miteinander in Deutschland, für unser Klima? Träum doch mal ein bisschen mit mir gemeinsam.
Also ich glaube, dass es natürlich einen riesen Impact hätte, weil Gebet verändert. Und Gebet bewegt ja den Arm Gottes. Ich habe zutiefst die Überzeugung, dass Gebet jede Situation verändern kann, alle Umstände verändern kann. Vielleicht das Spannendste, es kann auch mein eigenes Herz verändern und es kann auch meine Wahrnehmung der Situation verändern. Also insofern hätte das große und positive Auswirkungen.
Okay.
Also wenn du es konkreter noch haben willst, rein in Gemeinden, unser Miteinander fängt sich an zu entspannen. Manche Kommunikationen verlangsamen sich, weil ich nicht mehr meine eigene Perspektive, mein eigenes Wollen durchdrücken muss, sondern weiß, Jesus ist ja eh Herr. Und wir kommen gemeinsam zu ihm und bitten ihn, dass er eingreift, die Dinge richten wird. Und dann macht mich das an ein paar Stellen auch gelassener, Dinge erstmal wahrzunehmen und dann zu sagen, Herr, und wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Es würde sich auch Kommunikationen in Gemeinden verändern. Wenn wir zunächst gemeinsam gebetet haben, fällt es uns viel schwerer, schlecht übereinander zu reden oder den anderen zu verurteilen. Und es würde natürlich eine gesamte gesellschaftliche Situation auch mit verändern, weil wir davon überzeugt sind, dass auch Gott in der Weltgeschichte eingreift, Dinge verändert, Situationen verändert, auf das Reden seines Volkes hört und dass sein Arm nicht zu kurz zum Helfen ist.
Lass uns noch mal so ein bisschen auf die Fundamente des christlichen Glaubens kommen, Reinhard. Warum sind Christen aus deiner Überzeugung am Schluss sozusagen nicht die Verlierer der Geschichte, die irgendwas gehofft haben, was nachher doch nicht eintritt? Was sind gute Gründe für christliche Hoffnung? Was sind die Essentials? Kannst du das noch mal so ein bisschen darlegen?
Also der Grund für unsere Hoffnung ist ja zunächst mal, dass wir an einen auferstandenen und wiederkommenden Herrn glauben, der am Ende des Tages alles richten wird und zum Ziel kommen wird. Und zwar, das gilt auch über den ganz schwierigen Situationen, mit denen wir ja nicht zurechtkommen oder wo wir viele Fragezeichen dann haben, wo Leid da ist. Nehmen wir die Situation vom Kreuz her. Ungewollt musste der Böse auch da Gott dienen, dass Gottes Pläne durch das Kreuz zum Ziel kommen. Und wenn ich den Gedanken anfange zu verstehen und wirklich in meinem Inneren auch zu glauben, dass ich sage, Herr, du hast alles in deinen Händen und du kommst zum Ziel und alles, selbst das Schlechteste und das Böseste, muss ungewollt dir dienen, dann ist das der Grund, wo wir doch sehr gelassen dann sagen können, wir können mit Zuversicht in eine Zukunft schauen, weil wir wissen, wir haben eine Hoffnung, die uns nicht enttäuscht. Weil wir haben einen Herrn, der lebt, der eingreift, der Gebete erhört und dem nichts unmöglich ist. richtig schwierig wird es immer dann. Und dann mögen wir tatsächlich auch mit den Touristenhoffnungen dastehen, wenn wir denken, wir wüssten so ganz genau, was und wie Jesus jetzt machen müsste und wie er zu handeln hätte. Und wenn wir in so der Gefahr stehen, durch unsere Gebete von Karren unsere eigenen Interessen zu spannen. Dann begeben wir uns auf ganz dünnes Eis. Aber auch da ist er souverän genug, uns an den Stellen zu enttäuschen, in dem positiven Sinn die Täuschung wegzunehmen, dass wir nochmal neu ihn finden und dass es uns nicht um die Gaben, sondern um ihn als Geber geht.
Mhm. Gleichzeitig ist Gott eben jemand, der unverfügbar ist für uns und doch allmächtig und es mit ganz großer Liebe gut mit uns meint. Ne?
Ja. Mhm. Ja. Ja. Auch das ist ein Grund für unsere Hoffnung, oder?
Absolut, absolut. Gibt es für dich besondere Vorbilder? Ich sag mal, bewusst erstmal aus der Gegenwart. Wir sind gerade so aktuell dran an bestimmten Themen, haben es ja angesprochen. 2025, ein gesellschaftlich und politisch ganz wichtiges Jahr. Gibt es für dich so Vorbilder, ganz konkret aus der Gegenwart, wo du sagst, das sind Menschen, wow, die nehme ich mir als Vorbild, wenn es ums Thema Hoffnung, ums Thema Zuversicht geht?
Gibt es aus dem privaten Bereich tatsächlich einige Menschen, die aber jetzt natürlich in der breiteren Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Wenn wir auf bekanntere Personen gehen wollen, dann fällt mir sehr spontan die Maria ein. Die Maria aus der Bibel, die Mutter Jesu, mit ihrem Einwilligen in die menschlich gesehen absolute, absurde Hoffnungsperspektive, die ihr so ein Engel hier offeriert. Und ihr Einwilligen in diesen ungewöhnlichen, für sie auch sehr schmerzvollen Weg, wie diese Hoffnung in unserer Welt im wahrsten Sinne des Wortes hineingeboren wird. Also auch ihre Bereitschaft darin, dann das schlechte Reden der anderen über sich auszuhalten, die ja überhaupt nicht verstehen können, was hier mit ihr passiert. Und ihr Einwilligen da rein, dass es eine ganze Zeit dauern wird, bis sie die Verwirklichung dieser Hoffnung wenigstens ansatzweise sehen kann. Also ich finde an der Maria ein unglaubliches Vorbild. Oder wenn wir an eine ganze Reihe von anderen namenlosen Personen der Bibel denken, vorhin hat man schon kurz darüber gesprochen, der Junge, der seine zwei Fische und die fünf Brote für die Speisung der, für die Speisung der 4000 zur Verfügung stellt. Oder die samaritanische Frau am Brunnen. Oder dieser Mann, der sein Obergemach Jesus für das Passafest zur Verfügung stellt. Oder im Alten Testament dieses junge jüdische Sklavenmädchen, das dem aramäischen Feldhauptmann auf den Propheten Elia hinweist und dass er so von seinem Aussatz geheilt werden kann und den Gott Israels kennenlernt. Das sind alles für mich Menschen, die in ihren Lebenssituationen zunächst klein, unscheinbar, unglaubliche Hoffnungsimpulse setzen.
Und das setzt sich ja auch in der Geschichte, auch in unserer Geschichte unserer Nation fort, wenn ich daran denke, die Väter der Diakonie, der Begründer des Rauen Hauses in Hamburg, wo sehr, ja, auch, ich sag mal, hoffnungslose Situationen da waren, Kinder, die allein ohne Vater und Mutter auf der Straße gelebt haben, wo man gesagt hat, das ist eigentlich hoffnungslos. Ne? Also ich glaube, wenn wir heute so weiß nicht, wie du das siehst, wenn wir heute so gucken und sagen, manchmal politisch, boah, wie soll das alles werden und Ukraine und Situation in Israel und dergleichen. Ich glaube, wir können uns auch immer wieder bewusst machen, es hat auch in unser im Verhältnis jüngeren Geschichte, also in den letzten Jahrhunderten ja immer wieder Situationen gegeben, wo man eigentlich menschlich davor stehen konnte und sagen musste, ja, hier geht unser Volk oder wie auch immer die ganze Situation eigentlich mächtig vor die Hunde. Und immer hat es doch Menschen gegeben, die Hoffnung hatten. Und daraus ist Gigantisches entstanden. Ne? Oder Gott hat Gigantisches draus gemacht.
Absolut. Und verstehst, deshalb finde ich diesen Satz so fatal, den wir ganz tief in uns drin haben, den du vorhin zitiert hast, dass die Ewigkeitshoffnung nur eine Vertröstung aufs Jenseits sei. Es mag sein, dass so eine Ewigkeitshoffnung mit diesem Vertröstungscharakter auch missbraucht worden ist. Aber über dieses tiefe Inhalieren von diesem Satz haben wir uns genau dessen beraubt, was du vorhin beschrieben hast, Väter der Diakonie, die gesagt haben, mir ist klar, ich werde nicht die ganze Welt retten, diese Hybris habe ich nicht, aber dieses eine Leben, diese eine kleine Situation, da kann ich jetzt handeln und tätig werden, weil ich weiß, dass sich Gott dazu stellt. Insofern ist diese Ewigkeitsperspektive, das Wissen um den wiederkommenden Herrn, eben nicht diese Vertröstung auf dem Jenseits und ich sage, auch der Berg ist so groß und die Probleme so groß, ich kann doch eh nichts machen, sondern es ist ganz im Gegenteil eine Kraftressource, eine Kraftquelle, wo ich sage, und deshalb kann ich heute mit dem Kleinen anfangen, weil ich weiß, dass es am Ende des Tages nicht an mir hängt. Und das würde ich mir so wünschen, dass wir das auch als Gesellschaft wiedergewinnen. Das heißt nicht, dass sich darüber dann jedes Problem gleich auflöst, dass sich auf alles wir eine Antwort haben. Aber eins ist klar, aus dem Wissen zu handeln und aktiv zu werden und gleichzeitig einen lebendigen Gott an der Seite zu haben, der dann ja auch noch übernatürlich mit eingreift und Dinge vorwärts bringt und zu seinem Wort steht, das verändert mehr als das Lamentieren drüber, wie groß die Probleme sind und dann wie das Kaninchen vor der Schlange zu stachen und nichts zu machen.
Reinhard, du bist vorhin schon auf die Gründer, Mütter und Väter des Allianzgebets eingegangen, auch welche Hoffnung sie bewegt hat. Was ist aus deiner Sicht davon Realität geworden? Wir schauen ja oft, wenn man so ein bisschen Allianzgebetswoche kennt, vielleicht mehr so auf die lokale Gruppe, aber das Ganze ist ja eine weltweite Bewegung.
Also du sagtest, welche Hoffnungen sie hatten. Ich glaube, an der Stelle ist das Wort Hoffnung gar nicht so richtig. Da müsste man mehr von Überzeugung reden. Mhm. Sie hatten die Überzeugung, dass es keine bessere Art gibt, ein neues Jahr zu beginnen, als gemeinsam zu beten und das Jahr und die Verantwortlichen in Kirche und Gesellschaft unter den Segen Gottes zu stellen. So ein Bekenntnis am Anfang des Jahres zu machen und zu sagen, Herr, mit dir gehen wir durch dieses Jahr durch und alles, was da kommen mag, auch an Unsicherheiten und an Erschütterungen, es muss an deinem Thron vorbeigehen und wir glauben, dass du mitten damit dabei bist. Das war die Überzeugung, dass das gemeinsame Gebet, dass auf dem ein besonderer Segen liegt. Es war eine Überzeugung, dass das gemeinsame Gebet ein Ausdruck unseres Einsseins ist und dass das selber schon ein Wert und ein Schatz ist. Und es war die Überzeugung, dass wir Gesellschaftsverantwortung übernehmen und auch Gottes Willen befolgen, wenn wir für die Verantwortungsträger in unserer Gesellschaft in der Kirche beten. Du hast danach gefragt, was ist davon Realität geworden? Nun, das erste Mal wurde zur Allianz Gebetswoche bei der Gründungsversammlung der Evangelischen Allianz im Jahr 1846 aufgerufen und richtig auf einer größeren Basis durchgeführt worden, ist sie dann das erste Mal 1861 und seitdem findet sie statt. Ich würde sagen, das ist doch ein Riesengeschenk und unendlich viel, was da Realität geworden ist.
Gibt es eine grobe Zahl? Gibt es Schätzungen, dass man sagen kann, so und so viele Menschen weltweit kommen in der internationalen Gebetswoche zusammen?
Es gibt Schätzungen und die haben alle eins gemeinsam, dass sie höchst ungenaue Schätzungen sind. Weil wie will ich Dinge in selbst in Deutschland sowas schätzen, wo sehr viel dezentral organisiert wird und wo wir dann auch sagen, wir haben kein einheitliches Controlling darüber und setzen viel Zeit und Kraft da rein zu sagen, reportet uns zurück, wie viel wurde da gebetet und noch wie viel weniger wird es dann in den ganzen entlegenen Gebieten dieser Welt auf dem Globus sein. Und ich glaube, es ist auch gar nicht das Entscheidende. Die entscheidende Kennziffer sind die zwei oder drei, die zusammenkommen und Jesus ist mitten unter ihnen. Und da würde ich sagen, da können wir sehr sicher sagen, die Zahl, die reißen wir auf jeden Fall. Zwei oder drei kriegen wir immer zusammen und Jesus ist mitten dabei, das ist das Entscheidende.
Ja, da bist du schon fast bei meiner nächsten Frage. Die zwei oder drei sind schon das Mutmacherlebnis per se. Aber gibt es aus deiner Sicht noch besondere Mutmacherlebnisse, die du in deiner Zeit im Zusammenhang mit der Allianz Gebetswoche hast bzw. hattest?
Oh ja, also und da gibt es wahrscheinlich viel, viel mehr als das, was ich weiß, weil eine Stärke der Evangelischen Allianz ist ja, dass wir sehr dezentral sind und gar nicht alles, was dann vor Ort irgendwo passiert, zwangsläufig zurückberichtet wird. Wir haben jetzt mal angefangen, solche Berichte ein bisschen zu sammeln, auch auf der Homepage anderen zur Verfügung zu stellen, anderen Ortsallianzen, die sich da Ideen holen können, aber so ein paar Highlights aus meiner persönlichen Perspektive. Ich finde es klasse, dass neue Gebetsformate entstehen und in den letzten Jahren auch schon entstanden sind. Also in ein paar Städten werden Straßenbahnen extra gemietet und die Geschwister fahren in dieser Straßenbahn quer durch die Stadt und halten an den verschiedenen Haltestellen und beten dann für Dinge, die in der Stadt an der Stelle passiert. oder ganz offizielle Gebete im Rathaus bei der Feuerwehr und der Polizei. Von der anderen evangelischen Allianz weiß ich, die haben einen Bauzaun mit Gebeten besprüht und nochmal woanders gab es irgendwie einen Umbau von der Gemeindehaus. Und die haben gesagt, dann besprühen wir, lassen wir jugendliche Gebete auf diese zu renovierende Wand mal sprühen, sodass sich jeder sieht und dass da wie so ein Happening-Charakter beinahe entsteht. Aber wir greifen diese Gebete, diese gesprühten Gebete dann auch weiter nochmal mit auf. Und darüber kam dann natürlich auch die Allianz Gebetswoche raus an mehr öffentliche Plätze. Andere Geschwister haben dann in den Einkaufszentren an Eingang Gebetsbriefkästen aufgestellt oder haben am Marktplatz für Menschen gebetet. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel: in einer Ortsallianz haben die Geschwister gemerkt, Mensch, die Jugend kommt nicht mehr so, und haben sie dann mit den Jugendlichen ins Gespräch gegangen und gesagt, was müssen wir denn machen? Sollen wir ein bisschen weniger beten, dass die Allianz Gebetswoche für euch attraktiv wird? Und haben dann eine ganz überraschende Antwort von den Jugendlichen bekommen und gesagt, nein, wenn ihr das weiter absenkt, dann wird es ganz langweilig für uns. Macht doch eine richtige Challenge. Und dann haben sie gesagt, okay, komm, es gibt von der Jugend 24/7 Prayer für die Allianz Gebetswoche. Also in 7 Tage, 24 Stunden durch zu beten. Und auf einmal waren die Jugendlichen wieder da und die Allianzverantwortlichen haben gelernt, was muss denn passieren, dass auch solche Formate für Jugendliche nochmal neu attraktiv werden. Und die Antwort war ganz anders, als sie erwartet haben. Senkt das Niveau nicht ab, sondern fordert uns wirklich heraus und wir sind mit dabei zu beten.
Hm. Finde ich hochspannend, dass du das erzählst. Ich bin an einer Sache hängen geblieben. Und da hast du gesagt, im Prinzip das Gebet im öffentlichen Raum, das widerstreitet ja so ein bisschen, ich sag mal, dieser allgemeinen Meinung, diesem Konsens, Fragezeichen, wo es heißt, naja, Glaube ist ja eigentlich Privatsache. Und irgendwo haben wir das Ganze eben in Kirchenmauern verbannt oder ins Gemeindezentrum oder ins private Kämmerlein. Braucht es, ich sag mal, so eine Art Mentalitätswandel bei uns spröden Deutschen, wenn es ums Gebet geht?
Definitiv. Und weißt du, ich finde es schon spannend. Heute kannst du relativ schamlos über alles Mögliche in der Öffentlichkeit reden, inklusive Sexualität. Aber sobald du irgendwie auf persönlichen Glauben oder gar Gebet zu sprechen kommst, dann wird es schnell irgendwie peinlich und ikidikid. Das ist schon irgendwie eigenartig. Und ich glaube, da brauchen wir tatsächlich einen Mentalitätswandel, weil gleichzeitig stellen wir fest, wann immer man mit Menschen auf der Straße im Gespräch ist, und sie dann fragt, in der Situation, ich kann dir nicht konkret unmittelbar im Augenblick helfen, aber darf ich für dich beten? Dass da ganz, ganz viele überrascht sind und dann sagen, ah ja, warum nicht? Und die sagen, ich kann ja nicht schaden, mach nur. Und dann aber ganz häufig auch wie eine Gottesbegegnung haben oder zumindest merken, da ist eine Zuwendung und Zuneigung, da passiert nochmal was, was mehr wie nur fromme Wünsche sind und durchaus bewegt dann von dem Gebet weggehen oder auch sehr konkrete und sehr überraschende Gebetserhörungen erleben. Und von daher soll natürlich jetzt nicht aufdringlich sein, so ein Gebet. Es darf nicht grenzüberschreitend sein. Da braucht es die Sensibilität. Aber ich habe einige Berichte gehört, gerade von diesen Situationen, wo auch eine Allianz-Gebetswoche im öffentlichen Raum mehr stattgefunden hat, dass Menschen positiv überrascht waren, und das nochmal ein ganz neuer Ansatzpunkt war, dann plötzlich über den Glauben zu reden, und plötzlich wurde evangelische Allianz Gebetswoche zu einer evangelistischen Aktion beinahe.
Wenn jemand jetzt, ich sag mal, nicht so wahnsinnig beleckt ist mit dem Thema Gebet, dann ist das äußerlich erstmal so eine Geschichte, naja, da sammeln sich ein paar Leute und äußern da so. Es ist im Prinzip ein Gespräch in eine Richtung. Aus kritischer Sicht würde man sagen, gegen die Zimmerdecke. Jetzt lass uns doch noch mal so ein bisschen dagegen über die Schönheit und die Würde und die Herrlichkeit des Gebets ein bisschen sprechen. Was ist Gebet für dich? Warum ist Gebet für dich Herzenssache?
Ja, das Spannende ist ja, dass ja Gebet gerade nicht nur die einseitige Kommunikation ist, Und vielleicht ist das tatsächlich auch so ein Missverständnis, dass uns das Beten manchmal so schwer macht, wo wir denken, Gebet sei immer nur, wenn ich rede. Gebet ist wahrscheinlich viel, viel mehr, wenn ich einfach mal still werde und Gott reden kann. Und ich dann vielleicht sogar noch erlebe, Gott redet tatsächlich. Und es da zu einer Herzensbegegnung mit einem lebendigen Gott kommt. Ich glaube, wenn wir es wirklich erleben und verstehen würden, dann wäre nicht mehr die Frage, wie viel muss ich beten, und sondern viel, viel mehr, wo ist der nächste Raum und nochmal die nächste Gelegenheit, meinem himmlischen Vater so zu begegnen, mit ihm wieder im Zwiegespräch zu sein, ganz nah an seinem Herz zu sein, ihm zu begegnen.
Ich glaube, die Frage, ob Menschen, die beten, hoffnungsfrohere Menschen sind, erübrigt sich da wohl fast, oder?
Ja, ich glaube nicht ganz. Weil natürlich können wir jetzt die einfache Antwort sagen, naja, es gibt empirische Studien, die zeigen, dass Glaube sich positiv auf die Gesundheit und die Lebenseinstellung auswirkt. Außerdem haben wir jetzt so begeistert gerade vom Gebet geredet. Natürlich müssen das alles hoffnungsvollere Menschen sein. Aber ich zucke so ein bisschen, weil, weißt du, es könnte ja sein, dass gerade die Menschen besonders viel beten, die in richtig großen Schwierigkeiten stecken oder vielleicht sogar in einer Existenzbedrohung leiden. Und wenn das der Fall ist, dann könnte es ja sogar sein, dass man sagt, naja, die Menschen beten am meisten, denen es gerade so schwierig ist und die eigentlich scheinbar so wenig Hoffnung haben. Und da kann ich jetzt natürlich nicht den Rückschluss machen, wenn du betest, dann geht es dir schlecht. Also darf ich Ursache-Wirkung nicht miteinander vergleichen, nicht verwechseln. Und deshalb würde ich sagen, hey, natürlich auf den ersten Blick stimmt so eine Aussage. Gleichzeitig höre ich schon den Hinweis daraus zu sagen, manchmal treibt ihr die Not wirklich ins Gebet. Also denkt diese Frage nicht zu einfach als eine Kausalität. Lass uns auch an die ganzen Gebete in der Bibel denken. Nur so ein Schrei zu Gott ist aus tiefer Not raus. Und dann halt in den Gebeten zu erleben, ja, Hoffnung bricht sich immer wieder Bahn da rein. Und insofern gilt der Satz dann natürlich schon auch.
Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass auf jeden Fall Beten ganz starker Resilienzfaktor ist. Also das bestätigt ja auch die Psychologie, ne? Dass Menschen, die beten, die eine Beziehung zu Gott haben, durch schwierige Situationen, wie du es eben geschildert hast, eben auch zumindest statistisch zum Teil besser durchkommen als manch anderer, der da eben diese Ressourcen nicht hat. Ne?
Ja, und was, dann finde ich das halt das Entscheidende. Das Gebet richtet unseren Blick auf unseren liebevollen himmlischen Vater aus. Und klar, das schenkt Hoffnung, Zuversicht. Und das verändert dann natürlich das Gesicht dieser Welt. Aber gleichzeitig wünsche ich mir ein Verständnis von Gebet, dass Gebet nichts ist, wo ich Gott irgendwas abpressen muss im Gebet oder rausverhandeln muss oder irgendwas erreichen will, sondern wo Gebet zweckfrei ist. Ich begegne meinem himmlischen Vater einfach, weil ich Sehnsucht nach ihm habe, weil ich ihm begegnen will und weil ich weiß, dass er auch Sehnsucht nach mir hat. Und diese Dimension des Gebetes neu zu entdecken und tiefer zu leben, das wäre doch ein schöner Vorsatz für das Jahr 2025. Dann frage ich weniger danach, wie erfolgreich war das Gebet, sondern vielleicht eher, wie viel Frucht hat es gebracht? Was ist daraus gewachsen? Wie habe ich Gott tiefer kennengelernt und wo ist er mir begegnet? Wo habe ich ihm eine Freude gemacht? Und du merkst, es ist eine ganz andere Perspektive auf das Gebet und lädt ein zur Gottesbegegnung.
Reinhard, wenn wir jetzt dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen Sehnsucht nach dieser Beziehung zu Gott gemacht haben und derjenige hat mit Allianz Gebetswoche noch keinen Kontakt gehabt. Wie komme ich denn ganz praktisch in Kontakt mit einer Gruppe vor Ort, die während der Allianz Gebetswoche beten? Was hast du da für Tipps?
Das Einfachste ist natürlich zunächst mal einfach bei uns auf der Homepage. Das ist www.ead.ge für Evangelische Allianz Deutschland. Unter dem Reiter Allianz Gebetswoche bzw. AGW zu schauen. Da ist eine Menge aufgelistet an Angeboten, auch an Online-Angeboten. Das ist aber mehr die deutschlandweite Perspektive. wenn man vor Ort eine Präsenzveranstaltung schaut, dann in seinem Ort nach der Allianz zu googeln, oder man findet auch auf unserer Homepage einen Ortefinder, wo es eine evangelische Allianz gibt, und sich mit den Geschwistern einfach in Verbindung zu setzen und sagen, was bietet ihr an? Und wenn der oder diejenige partout nicht fündig wird, ruft uns an, wir helfen euch gern, wir freuen uns denn über jeden, der mitbetet.
Ja, und das ist am einfachsten, wenn Sie anrufen bei uns beim ERF 06 441 957 1414. Wir leiten Ihre Anfrage dann gerne an Reinhard Schink und seine Mitarbeiter von der Evangelischen Allianz in Deutschland weiter. Reinhard, ich danke dir ganz herzlich für die persönlichen Eindrücke, für deine Erfahrung mit der Allianz Gebetswoche bisher. Und ich wünsche dir viele gute Erfahrungen in den Gebeten, in den Gebetsrunden, in den Veranstaltungen, die jetzt am Sonntag beginnen. Gottes Segen mit dir dabei.
Herzlichen Dank und euch allen auch Gottes Segen.
Vielen Dank. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich an dieser Stelle auch von Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie reingehört haben. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja bei der Internationalen Gebetswoche der Evangelischen Allianz an einem der Orte in Deutschland. Schön, dass Sie zugehört haben. Auf Wiederhören.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.